wenn wir in der Krankheitswelle die, die in der Praxis sind, so gefühlt bestrafen dafür, dass andere krank sind, das kann dann auch auf die Stimmung im Team schlagen.
UP Podcast Praxiswissen to go.
UP Podcast ist am Start und du bist mit dabei. Super. Wir stellen heute die Frage, was tun, wenn im turbulenten Praxisalltag TherapeutInnen wegen Krankheit ausfallen? Unser Buchner Praxisberater Björn Schwarz meint dazu, vor allem Ruhe bewahren. Mit Buchner-Referentin Svenja Brasch spricht er jetzt über die richtige Vorbereitung sowie Tricks für den Notfall. Ganz viel Spaß beim Zuhören.
Hallo Björn.
Hallo Svenja. Schön, dass wir in einem Raum sein können, weil du bist gesund.
Du auch.
Ja, und viele Therapeuten und Therapeuten und andere Menschen in Deutschland sind nicht gesund. Und das kriege ich immer wieder zurückgemeldet, verursacht schon ganz schön Trouble in der einen oder anderen Praxis.
Definitiv. Schwierigkeiten oder Herausforderungen treten ja auf in der Organisation. Termin, Umstrukturierung, Umplanung etc. Und schon bricht vielleicht das Chaos aus oder der eine oder andere wird zumindest nervös. Und das ist heute das Thema, was wir mitgebracht haben, nämlich Krankheitswelle und wie man mit Krankheit im Allgemeinen umgehen kann in der Therapiepraxis.
Ja, du hast es gerade gesagt, das ist natürlich speziell in Heilmittelpraxen, aber auch im Gesundheitswesen im Besonderen eine ganz besondere Herausforderung, weil ich sag mal, wenn bei uns im Büro oder an der UP-Hotline jemand krank ist, ja, da müssen die anderen ein bisschen ranklotzen und vielleicht ein bisschen kürzer sich halten bei den Terminen und bei den Telefonaten und es ist stressiger und mehr zu tun, aber in der Praxis ja noch was anderes. Du kannst ja nicht einfach die Patienten, die dann vielleicht ausfallen würden, weil der Therapeut oder die Therapeutin nicht da ist, so einfach verteilen. Also jedenfalls nicht so einfach. Ich glaube, wir haben da ja ein paar Ideen, wie man das doch gut hinbekommen kann. Aber es ist eine Herausforderung und ich versuche ja immer dann ruhig zu bleiben. Und das, was ich so in Praxen mitbekomme, manchmal darf ich ja auch einfach live in Praxen sein und ich habe es auch schon das eine oder andere Mal mitbekommen, dann saß ich so mit in der Rezeption und wir haben so ein paar Sachen besprochen und dann ruft eine Therapeutin an oder ein Therapeut und sagt, ich bin krank. Und dann Headless Chicken Mode, alle ganz aufgeregt und ja, ich rufe sofort die Patienten an, ich sag sofort ab. Und also, wo ich dachte, ich habe mal ein Buch gelesen, ich glaube, das hieß, wer es eilig hat, gehe langsam. Und das ist auch tatsächlich einer meiner wichtigsten Tipps an der Stelle. Wenn das passiert, ist es blöd. Für Patienten ist es doof, für die Rezeptionsmitarbeiter, wenn wir welche haben, ist es doof, für Therapeuten ist es doof. Und so abstrus sich das auch anhört, Ruhe bewahren und erstmal auf die Bremse treten.
Definitiv, erstmal überlegen, stopp, was brauche ich? Und vielleicht kann man dann ja auch schon auf Prozesse und auf Strukturen zurückgreifen, damit ich gar nicht in so ein kopfloses Muster verfalle, sondern okay, ich hole jetzt aus meinem Praxishandbuch den Reiter oder den Absatz raus. Was machen wir bei Krankheitsausfall vom Therapeuten? Was ist jetzt als erstes zu tun? Wie sind die Schritte? Wie gehen wir vor? Das kann helfen, auch dann Arbeit zu verteilen, oder?
Absolut. Im Praxishandbuch klicke ich auf oder gebe ein, Therapeut fällt aus und dann kriege ich in meiner Welt, in meiner Wunschvorstellung einen Ablauf, vielleicht sogar eine Checkliste mit dem, was ist zu tun, wenn ein Therapeut ausfällt. Und grundsätzlich sind das gar nicht so viele Sachen und ich habe auch so das Gefühl, dass wir das hinbekommen können oder die Praxis hinbekommen können, auch den Ausfall für die Patienten echt gering zu halten, wenn man eben so ein paar Ideen hat und das Ganze gut vorbereitet. Und das ist so der Hauptpunkt. Wir müssen jetzt, wo die Menschen gesünder sind, darüber nachdenken, wie wir es dann, wenn es dann soweit ist, gut und strukturiert hinbekommen können.
Um praktisch zu werden, Björn, was ist dein...
Was ist das denn jetzt?
Um richtig die ersten Tipps und Tricks direkt umzusetzen für die Hörerin. Was wäre dein erster Punkt, der auf so einer Checkliste stehen würde? Was wäre der erste Punkt, den du, nachdem du auf die Bremse getreten bist und gesagt hast, wenn ich eilig habe, soll ich langsam gehen, durchatmen, okay, was ist zu tun? Ich habe also die Checkliste vor mir liegen. Was wäre der erste Punkt, der deiner Meinung nach da oben drauf stehen sollte?
Also es muss einen Verantwortlichen geben dafür. Ich habe ja so die Meinung, geteilte Verantwortung ist keine Verantwortung. Also dass wir sagen, es muss, in der Name steht definitiv keine Checkliste, aber da steht dann vermutlich drin, wir benennen jemanden, der für die Organisation, in der Software wirklich sagen, für den Incident, also für den Ausfall des Therapeuten, für die Organisation zuständig ist. Und als erster Punkt ist dann für mich prüfen, ob wir bis zum ersten Patienten des Therapeuten, also wir unterstellen mal den Fall, also wir haben vermutlich so Abzweigungen, wir nehmen den Fall, es ist schon jemand in der Praxis und der Therapeut meldet sich in der Praxis krank. Und da muss man prüfen, haben wir noch ausreichend Zeit zwischen jetzt und dem ersten Patienten des Therapeuten, um Vertretung zu organisieren. Also dann sagt man, okay, wenn zwischen jetzt und dem ersten Patienten eine Stunde vergeht oder vielleicht 90 Minuten mit Sicherheit, dann können wir was organisieren. Wenn innerhalb der nächsten 90 Minuten ein Patient geplant ist für den Therapeuten, dann würde ich auf die Checkliste schreiben, Patienten absagen. Und das Wichtige an der Stelle beim Absagen ist für mich, nicht anrufen und sagen, es tut mir total leid, es ist eine Therapeutin krank geworden, das passiert bei uns sonst nie, aber ausgerechnet diesmal ist es passiert, sondern ganz selbstbewusst umdrehen und so ein bisschen Erwartungsmanagement beziehungsweise Kommunikationspsychologie nutzt und zu sagen, hey, hier ist Björn aus der Praxis Elbtal-Auen, ich soll ganz herzliche Grüße von deiner Therapeutin Rabea bestellen, die ist leider heute nicht da. Sie hat mir mal mit auf den Weg gegeben, du hast noch ausreichend Eigenübungsprogramm zu Hause, deswegen bitte am Eigenübungsprogramm weitermachen und dann ist der nächste Termin in der nächsten Woche bei Rabea. Wenn wir vorher was für dich frei haben, dann rufen wir an und sprechen nochmal, ob wir dich irgendwo anders hinplanen können. Damit dreht man das Ganze um, weil jetzt habe ich eben gesagt, oh, das kommt ja so selten vor bei uns, es kommt ja vermutlich leider nicht selten vor, gerade im Winter häuft sich das und da tun mir wirklich die Kolleginnen und Kollegen im Rezeptionsbereich in den Praxen leid, wenn die sich da immer wieder Nackenschläge abholen müssen, weil, oh ja toll, fällt schon wieder aus und ist schon wieder jemand krank. Und wenn ich die Grüße von der Therapeutin übermittle, und die muss es gar nicht gegeben haben, dann schiebe ich es aber von mir weg. Dann bin ich nur der Überbringer der Nachricht und ich weiß nicht, ob es schon in der Bibel stand, aber irgendwo steht, töte nicht den Boten. Und diese Variante gilt dann halt an der Stelle auch. Deswegen würde ich sagen, erster Punkt auf der Checkliste, alles was in den nächsten 90 Minuten ist, absagen und sagen, wir melden uns, falls wir einen früheren neuen Termin haben.
Ja, und du nimmst sofort auch den Einwand ja vom Patienten raus. Ne? Ja. Der nächste Termin ist dann und dann und man vereinbart, dann geht's weiter. Sollte was vorher frei sein, melde ich mich wieder bei dir. Schon fühlt sich der Patient hier abgeholt und grundsätzlich die Pöbler oder die, die meckern wollen, die werden auch dann vielleicht noch meckern, aber es werden vielleicht nicht mehr 10 Patienten meckern mit den Rezeptionsfachkräften oder mit der Person, die dieses Gespräch führen muss, sondern vielleicht nur noch einer von 10. Und schon hat man ja viel, viel Energie auch gewonnen und ist diese Aufgabe nicht ganz so leid oder zu sagen, oh, nicht schon wieder.
Ja. Und was in dem Gespräch gleich noch mit abgefragt werden kann, so als Schleife in dem Prozess, den wir haben, zu sagen, Mensch, wenn du bereit bist oder Lust hast, auch mal in einer kleinen Gruppe Therapie zu machen, in der Ergotherapie oder Logopädie ist ja total cool, mit diesen Zweiergruppen oder der Parallelbehandlung, das einfach mit abzufragen, zu sagen, wenn du Lust hast, mal in einer kleinen Gruppe therapiert zu werden, dann ist die Chance, dass wir einen Termin in den nächsten Tagen für dich finden, noch viel größer. Wenn du lieber ganz alleine weitermachen willst, dann wird es ein bisschen dauern oder dann ist es vermutlich erst dein nächster Termin, wenn Rabea wieder da ist. Dass man das gleich so mit einbaut und dann kann der Patient sagen, ja, gute Idee oder ne, auf gar keinen Fall. Und dann kann ich es auch gleich irgendwo notieren.
Und das ist sowieso ja ein tolles Hilfsmittel zu sagen, wir gehen auf Gruppentherapie und ich bin jetzt Physiotherapeutin und viele Physiotherapeuten, weiß ich auch aus eigener Erfahrung, finden Gruppentherapie nicht immer cool. Aber es gibt die Möglichkeit, ja jederzeit von Einzel- in Gruppentherapie zu wechseln. Und gerade in Krankheitsfällen kann man das als Option natürlich unglaublich mit aufnehmen. So können wir die Arbeitslast minimieren. Also ja, wir machen eine Gruppentherapie, aber wir müssen vielleicht nicht 5 Überstunden dranhängen, weil wir so das Gefühl haben, oh, wir wollen aber diese Patienten unbedingt versorgen, sondern wir steigen um auf Gruppentherapie und schon kann man dem Patienten die Wahl lassen. Komme zur Gruppe oder nehme deinen nächsten Termin wahr und schon nimmt sich auch jede jegliche Diskussionsgrundlage, oh Mann, warum ist die Therapeutin jetzt schon wieder krank oder der Therapeut, immer ich und warum fällt das immer aus, zu sagen, hier, du hast die Wahlmöglichkeiten, komm morgen um 9 zur Gruppe oder nächste Woche wieder. Und schon, ja, alles klar, hat der Patient die Wahlmöglichkeit und kann sich frei entscheiden.
Und wie gesagt, wir machen das so ein bisschen in so einem Prozess. Und das wäre tatsächlich für mich der nächste Schritt in dem Prozess, wo wir sagen, okay, wir haben jetzt 90 Minuten Zeit, bis die nächsten Patienten unseres ausgefallenen Therapeuten oder unserer ausgefallenen Therapeutin dran sind oder dran wären. Und dann würde ich was ganz Abstruses machen. Dann würde ich mir in der Praxis eine Therapeutin aussuchen, die einen guten Überblick über die Patienten hat, beziehungsweise einen guten Überblick über die Krankheitsbilder der Patienten. Und für die Therapeutin würde ich die eine halbe Stunde freiplanen. Zur Not einen Patienten absagen von dieser Therapeutin. Das hört sich jetzt total abstrus an. Wir müssen Patienten absagen von der Krankenkollegin oder von dem Krankenkollegen und sagen jetzt auch noch einen Patienten ab von der gesunden Kollegin. Das Gute ist aber, im Sinne von, wenn du es eilig hast, gehe langsam, dass wir dann uns mit der Kollegin hinsetzen können, eine halbe Stunde und sagen können, okay, welche Patienten haben wir jetzt von unserer Kollegin oder von unserem Kollegen? Rabea hatten wir, glaube ich, gerade, die krank war. Was sind die nächsten Patienten von Rabea? Und dann können wir diese Patienten so ein bisschen strukturieren und klassifizieren und sagen, okay, da ist jemand, der passt gut in eine Gruppe. Das ist ein Hausbesuch, das ist nicht schlimm, wenn der diese Woche mal ausfällt. Bei dem Patienten haben wir sowieso 2-mal die Woche. Der Patient kann auf 1-mal die Woche gehen oder gucken, welche Patienten können vielleicht sogar auch alle 14 Tage, also die Frequenz von einmal die Woche auf alle 14 Tage packen. Und dann vielleicht nicht nur bei Rabeas-Patienten, sondern auch bei anderen Patienten, dass man dann einen guten Überblick hat und sich damit Platz im Terminplan schafft, um dann Rabeas-Patienten entweder von anderen Kollegen vertreten zu lassen oder Rabeas-Patienten zu verschieben, die Frequenz zu erhöhen, in Gruppen zusammenzupacken. Und das kannst du wahrscheinlich viel besser einschätzen als ich, ist schon eine Aufgabe für eine Therapeutin, weil man da ein bisschen gucken muss. Und das ist für die meisten Kolleginnen und Kollegen im Rezeptionsbereich dann doch ein bisschen zu, klappt das auch und passt das auch?
Also das haben wir tatsächlich, oder ich habe das praktisch schon erlebt. Bei uns in der Praxis haben wir uns ganz bewusst Zeit genommen zu sagen, wir klassifizieren akut, mittelmäßig oder das sind vielleicht auch langfristige Patienten, die schon ein sehr, sehr gutes Eigenübungsprogramm haben und dann den Überblick zu haben. Also wir haben ganz bewusst auch eine Therapeutenkollegin bei uns im Team immer wieder rausgenommen zu sagen, kannst du bitte helfen, können wir das gemeinsam machen, weil das einfach an der Rezeption sonst zu trubelig wird und sonst einfach pauschal alles abgesagt wird. Kopflos, sage ich dazu immer gerne, ohne Sinn und Verstand oder ohne eine Klassifizierung. Und nein, das kann man nicht als Rezeptionsfachkraft alleine übernehmen. Das bedarf einfach Hilfe von Therapeuten, die einen vielleicht viele Patienten kennen, viele Kollegen kennen. Und man weiß einfach, wie die Patienten häufig von den Mitstreitern sind, dass man da eine gute Lösung finden kann. Und dass es eben nicht nur die eigenen Patienten betrifft von Rabea, sondern vielleicht auch meine Patienten oder die Patienten von Kollegen Thorsten oder Dennis.
Ja. Und dann sind wir auch wieder in diesem Kommunikationsmuster, dass wir sagen können, ne? Herzliche Grüße von Rabea, die ist leider heute nicht da und sie hat vorgeschlagen Eigenübungsprogramm und dann hat sie noch vorgeschlagen, dass du gut oder sie, je nachdem wie man es macht, dass du gut in die Gruppe passen würdest mit einer anderen Patientin. Dann muss es ja gar nicht Rabea gewesen sein, die das vorgeschlagen hat, aber es kam von einer Therapeutin. Das heißt, dann können wir es immer noch mal ein bisschen echter und ein bisschen authentischer auch als Mitarbeiter am Telefon dann rüberbringen.
Und das hilft tatsächlich im Praxisalltag auch Ruhe reinzubekommen. In dem Moment, wo ich so eine stressige Aufgabe oder so eine zeitkritische Aufgabe zu zweit mache, kann ich mich abstimmen, ich kann miteinander arbeiten und das ist immer, weil der normale Praxisalltag ja läuft ja ganz regulär weiter. Also die anderen Patienten stehen ja trotzdem noch an der Rezeption und haben Bedürfnisse oder wollen eben in die Therapie begleitet werden, sodass man eben zu zweit sich immer sehr, sehr gut unterstützen kann. Und gerade Rezeptionsfachkraft und Therapeut, so kann man auch noch kommunikativ voneinander lernen bzw. sich unterstützen.
Also Krankheit ist natürlich immer doof für alle Beteiligten, am doofsten oder döfsten, als am unangenehmsten. Ich glaube, dann kriegen wir das aus der Schusslinie an der Stelle. Am unangenehmsten ist es natürlich für den Kranken selber. Ich behaupte einfach, jeder, der krank ist, der ist nicht mit Absicht krank und es ist einfach total doof. Und gerade Therapeuten, die ich kenne, kommen eher kranker zur Arbeit, als dass sie sich mal wirklich eine Auszeit nehmen. Und deswegen ist Krankheit halt doof. Und ja, ist auch für die Patienten blöd an der Stelle, gefühlt im ersten Schritt. Und je strukturierter wir das machen, desto weniger unangenehm wird es dann auch für die Patienten. Und deswegen das, was wir gerade hatten, den Ball einfach zum Patienten zu spielen und zu sagen, Achtung, ich habe ein paar Ideen für dich von Rabea mitbekommen. Du kannst dein Eigenübungsprogramm machen, du kannst aber auch in eine Gruppe gehen. Und dann muss der Patient sagen, nee, aber in der Gruppe will ich aber nicht. Also er muss es nicht sagen, aber wenn er das sagt, dann kommt es von ihm. Und dann ist es so von der Kommunikation, ach ja, ich habe gesagt, ich will nicht in die Gruppe, die haben mir eine Lösung vorgeschlagen. Dann kann ich nicht rummeckern, wie du vorhin gesagt hast, oder mich darüber aufregen. Tue ich vielleicht doch manchmal innerlich so ein bisschen, aber den Drive oder den Schwung oder die Energie kann ich da schnell wieder rausnehmen und sagen, ja, es gibt eine Möglichkeit, möchtest du die? Nee, möchte ich nicht.
Und dann ist es, finde ich, auch in Ordnung, das als Praxis für sich abzuhaken.
Ja.
Und nicht das mitzuschleppen, zu sagen, oh ja, und der Patient Björn, der hat jetzt wirklich am Telefon nochmal gesagt, wie schlecht es ihm geht oder wie stark die Einschränkungen im Alltag sind. Oh, wie kriegen wir den jetzt doch noch diese Woche untergeschoben oder zwischengeschoben? Und in dem Moment, wo der Patient diese Wahl trifft, kann ich mich zurücklegen und sagen, okay, ich habe alles getan, ich habe jegliche Angebote gemacht, jetzt liegt es nicht mehr in meiner Hand. Und persönlich, fällt mir tatsächlich im Alltag viel, viel leichter, dann zu sagen, ja, dann hast du eine Woche Pause, herzlichen Glückwunsch, wir sehen uns nächste Woche wieder.
Also. Genau. Und hey, da wir ja nicht nur den Prozess für die Checkliste für Therapeut krank haben, sondern auch einen Behandlungsprozess, dann können wir auf diesen Behandlungsprozess referenzieren und sagen, hey, da hast du einen Therapievertrag mit deiner Therapeutin, mit deinem Therapeuten gemacht, wo auch Eigenübungen drinstehen. Das ist jetzt die große Chance, das nochmal weiter zu intensivieren. Habt ihr ja in der Therapie sowieso schon besprochen. Vielleicht können wir nochmal diese Klassifizierung uns angucken. Also ich glaube, in dem Moment bin selbst ich dabei zu sagen, okay, man nimmt nochmal einen Zettel, macht eine kleine Tabelle und sagt, okay, das sind Patienten, die können pausieren. Das sind Patienten, bei denen können wir die Frequenz reduzieren. Das sind Patienten, die passen gut in eine Gruppe, Ergologe in eine Zweiergruppe, bei Physio vielleicht. Ja, da denke ich natürlich wieder betriebswirtschaftlich. Sollte schon eine Fünfergruppe sein, wenn wir KG haben. Ich weiß, du rollst da mit den Augen, weil das natürlich überhaupt kein Spaß ist für eine Therapeutin, also gefühlt eine Fünfergruppe. Aber als Doppeleinheit okay, oder?
Als 40 Doppeleinheit?
Minuten? Okay. Deswegen brauchen wir dringend die Blanko-Verordnung für alles.
Ja.
Dann können wir nämlich einfach Doppeleinheiten KG in der Gruppe machen, haben wir 40 Minuten, das kriegt man mit 5 Leuten gut hin. Also das sind so die Kategorien. Und dann können wir die Patienten anrufen oder können erstmal gucken, wo können wir das reinplanen, was können wir vorschlagen.
Was sind ähnliche Krankheitsbilder? Welche Patienten passen auch zusammen? Es bringt natürlich dann wenig, wenn ich eine Gruppe vor mir habe, wo, ich sag mal, 2 Kinder und 2 betagtere Menschen dabei sind, die vielleicht schon 70 plus sind. Ich hoffe, das ist jetzt korrekt von den Altersangaben.
Ist okay, ich ertrage das noch.
Aber dass man einfach dann auch nochmal die Gruppenzusammenstellung möglichst optimal macht, passen die Krankheitsbilder vielleicht zusammen oder passen auch Altersstrukturen zusammen, wo man Schnittmengen hat, damit man eben auch die Gruppendynamik nutzen kann und auch ganz eigennützig gedacht, dass die Therapeutin dann entsprechend auch zielführend arbeiten kann in der Zeiteinheit, die mir zur Verfügung steht und dass ich das Gefühl habe, ja, das war jetzt richtig produktiv und das war eine gute Gruppe und nicht dieses, ich gehe raus und denke, oh mein Gott, diese Woche ist hoffentlich ganz schnell vorbei und Rabea, meine Kollegin, ist nächste Woche dann hoffentlich wieder fit. Ja. Weil darum geht es doch auch, die Arbeitslast im gesamten Team in einem gesunden Maß zu behalten, weil es bringt ja auch gar nichts, wenn dann Therapeuten reihenweise wie die Fliegen, glaube ich, so geht das Sprichwort, umfallen und einer nach dem nächsten sich krank melden muss.
Deswegen, auf die bin ich jetzt eben gar nicht gekommen, die gibt es natürlich auch oder viele haben den ersten Impuls zu sagen, die da sind, hängen bitte vor ihrer Arbeit und nach ihrer eigentlichen Arbeit nochmal Überstunden dran.
Das so führt halt, bei mir in der Praxis ganz häufig, so unausgesprochen, ausgesprochen kannst du nicht und dann mag man nicht Nein sagen, weil man auch unterstützen möchte und schon ist die Arbeitslast viel, viel höher. Vielleicht fühlt man sich selber ein bisschen angeschlagen, weil auch der menschliche Kontakt ist im Therapiewesen ja viel, viel größer als hier im Büro. Hier im Büro sage ich, oh, mein Kollege, mit dem ich immer im Büro sitze, der hat eine Erkältung. Ich bleibe zu Hause im Homeoffice. Vielen Dank. Wir sehen uns nächste Woche wieder. Das können wir in der Therapiepraxis nicht. Oder nicht in dieser Form, wie wir es in einem Bürogebäude oder Bürojob tun können. Und schon ist man in einer ganz anderen Ausgangslage, wo man auch auf sich selber achten muss und für sich selber einstehen muss, was kann dein Körper vertragen und dem was Gutes zu tun. Und was Gutes zu tun, wenn der Körper vielleicht schon leicht angeschlagen ist, sind nicht Überstunden.
Da kam ich gerade her, wo ich dachte, ich bin ja nicht mal auf die Idee gekommen, bei den Lösungen, die wir gerade zusammen hatten, Überstunden zu nehmen, weil ich genau die Meinung teile, dass ja, es geht nicht darum, mal vereinzelt irgendwas ranzuhängen, aber wenn wir in der Krankheitswelle die in der Praxis sind, so gefühlt bestrafen dafür, dass andere krank sind, das kann dann auch auf die Stimmung im Team schlagen. Und ja, ich bleibe dabei, der krank ist, ist nicht mit Absicht krank. Trotzdem, wenn ich vielleicht die dritte Woche hintereinander bei einer 30-Stunden-Woche 5 Überstunden mache, dann bin ich auch irgendwann genervt. Und wenn dann der Kollege wieder krank ist, dann rutscht mir vielleicht schon mal raus. Oh, ist der schon wieder krank. Und ich möchte auch das Team als Team behalten. Und ja, Krankheit gehört dazu. Und trotzdem passiert es irgendwann, wenn wir Einzelne stark überbelasten. Und das musst du jetzt besser beurteilen als ich. Aber aus meiner Sicht ist es auch eine andere Belastung, wenn ich Doppelbehandlung mache, wenn ich kleine Gruppen mache, wenn ich da mal andere Patienten habe als die ich sonst habe. Und trotzdem ist es eine andere Belastung, als Überstunden zu machen. Und ist dann, glaube ich, auch eher zu handeln und zu wuppen.
Ja, das möchte ich so unterschreiben. Zumindest kann ich das für meinen Part der Physiotherapie so unterschreiben. Innerhalb der Arbeitszeit ist das ja auch immer dann, man hat gewisse Prozesse, ich habe den Therapieplan und schon fällt es mir natürlich leichter, einen neuen Therapieplan von der Kollegin mit einzunehmen, weil ich ihn einfach schon kenne, weil er mir bewusst ist. Wenn ich jedes Mal neu anfangen muss zu denken und oh Gott, was hat jetzt die Kollegin gemacht und ich verstehe die Dokumentation nicht oder ich muss mich neu einarbeiten, dann sind das andere Aufgaben, an eine andere Last, die zusätzlich auf mich zukommt. Desto strukturierter das ist, desto leichter fällt es mir, Herrn Puhvogel, Herrn Christiansen mit aufzunehmen in eine Gruppe und zu sagen, komm, wir machen das Beste draus. Wir arbeiten weitere Eigenübungsprogramme, damit ihr die Zeit, bis eure Therapeutin wieder da ist, gesund ist, optimal nutzen könnt. Und dass ihr dann auch direkt weiterarbeiten könnt.
Du hast ja gesagt, wir machen das Beste draus. Vielleicht kann man es sogar so hindrehen, dass der Therapeutenwechsel das Beste ist. Das ist ja auch so ein Vorschlag, den wir machen, dass wir am Anfang, wenn die Patienten das erste Mal da sind, sagen, hey, das sind die Termine und wir versuchen im Laufe der Zeit, wo du bei uns bist, auf jeden Fall 1 bis 2 Mal eine andere Therapeutin mit dir arbeiten zu lassen. Das gehört bei uns zum Thema Qualitätssicherung dazu. Und dann kann man eben sagen, hey, schöne Grüße von Rabea und jetzt haben wir die große Chance, was wir ja mal gesagt haben, dass du jetzt mal mit einer anderen Therapeutin arbeiten kannst, dass nochmal 4 oder 6 Augenprinzip ein anderer Blick auf die Therapie geworfen wird. Dann haben wir tatsächlich einfach so ein, wir wechseln dann den Blickwinkel. Dann ist es nicht das Schlimmste, was passieren konnte, ist, dass es einen Therapeutenwechsel gibt und das tritt jetzt ein, sondern hey, wir versuchen alles dafür zu tun, dass wir 1 bis 2 Therapeutenwechsel haben und dann können wir sagen, heute ist der Tag. Und das habe ich schon mit vielen Praxen ausprobiert und die meisten haben mir zurückgemeldet, wenn ich den Rückmeldung bekommen habe, weil wir nochmal miteinander gearbeitet haben, dass kein Patient fragt, wo war denn eigentlich mein Therapeutenwechsel? Aber durch das Umdrehen, also dieses Erwartungsmanagement, was wir da betreiben, ist es dann auch nochmal eine Spur einfacher, das zu kommunizieren.
Und wenn man das von Anfang an in die Richtung lenkt, dann wird es natürlich viel, viel einfacher in der Umsetzung.
Apropos kommunizieren, wie findest du das denn, wenn die Kollegin an der Rezeption, wenn du krank wärst als Therapeutin, sagen, hey, viele Grüße von Svenja, die ist leider krank. Oder wäre dir das unangenehm oder möchtest du es lieber nicht?
Ich finde, liebe Grüße, Svenja ist leider krank, finde ich persönlich die schönste Variante, weil es alles bedeuten könnte. Also wenn jetzt jemand sagt, oh, Svenja hat heute Magen-Darm oder Svenja liegt jetzt gerade mit Ringelröteln von ihren Kindern flach, das wäre mir vielleicht doch zu prekär, aber zu sagen, Svenja ist krank, es tut mir, oder es geht jetzt weiter, liebe Grüße, finde ich persönlich gut, weil dieses Svenja ist heute nicht da, impliziert für mich persönlich immer so ein, ach, ich habe mich kurzfristig umentschieden oder es war ein kurzfristiger anderer Termin wichtiger, deshalb habe ich mich heute auf der Arbeit kurzfristig freigenommen. Ich möchte ja Verlässlichkeit auch ausstrahlen als Therapeutin und dann finde ich es persönlich schöner, wenn man sagt, Svenja ist krank, liebe Grüße, weiter geht's.
Genau. Und ja, Datenschutzthema, aufpassen. Deswegen einmal in der Praxis kurz klären, vielleicht auch da eine Checkliste haben, für welche Mitarbeiter ist es okay zu sagen, dass sie krank ist und bei welchen Mitarbeitern ist es, möchten die es nicht. Und das ist dann bitte auch akzeptieren. Also wenn jemand sagt, nee, das möchte ich nicht, dann müssen wir bei denen dann sagen, fällt heute kurzfristig aus. Das impliziert ja alles.
Ja.
Das kann ja auch Urlaub sein oder was auch immer. Geht ja dann den Patienten im Zweifel doch nichts an. Bin immer bei dir zu sagen, also wirklich, und das macht es ja auch einfacher für den, der anruft, dann auch authentisch zu bleiben, wenn er sagen kann, Mensch, Grüße von Rabea oder Svenja. Die beiden sind leider krank. zusammen. Und das, was wir vorhin gesagt haben.
Jetzt sind wir ja schon sehr, sehr operativ quasi dann, wenn der Therapeut sich schon krank gemeldet hat. Wie ist es vorher schon geregelt? Weil das ist immer so ein Punkt, wenn man sich krank meldet, ist so der Klassiker, auch eigentlich hat man am Wochenende sich schon geschleppt und es geht nicht. Wann ist der richtige Zeitpunkt, sich krank zu melden? Ähnlich, ich habe in der Frühschicht immer schon um 7 angefangen. Aber im Zweifel hatte ich immer Glück, dass ich meine Kollegin, die schon echt früh in meiner Praxis war, in der Praxis erreicht habe. Kann ich sie jetzt privat kontaktieren? Wie ist der richtige Weg? Was ist dein Tipp, damit es praktisch umsetzbar ist? So eine Krankheitsgeschichte, wie meldet sich ein Kollege krank, bei wem auch immer.
Ich drehe den Spieß mal um oder ich werfe den Ball zurück. Wenn du krank bist und zwar so krank, dass du nicht arbeiten kannst und arbeiten willst, aber schon noch 2-3 Telefonate führen könntest, wäre das für dich okay, die ersten Patienten selber abzusagen als Therapeutin?
Wenn es mir soweit gut geht und ich sprechen kann, ja. Habe ich auch damals schon getan, dass ich die ersten angerufen habe, sofern ich da die Daten im Kopf hatte. Da ist natürlich umso hilfreicher, wenn ich mit einer Software arbeite, dass ich auch von zu Hause auf schon zugreifen muss. Wenn ich erst in die Praxis fahren müsste.
Na, das schließen wir aus.
Habe ich das für mich immer kategorisch ausgeschlossen oder versucht zu vermeiden. Aber die ersten 1-2 Patienten kann ich mir dann schon vorstellen, auch anzurufen und zu sagen, ich bin heute krank. Ihr hört nachher von meinen Kollegen aus der Praxis, die werden sich nochmal mit euch in Verbindung setzen, wie es jetzt weitergeht.
Für mich ist das der beste Weg, wenn das für die Mitarbeiter okay ist. Jetzt bin ich kein Rechtsanwalt, aber ich glaube, anordnen kann man das nicht. Also wenn ein Mitarbeiter krank ist, ist er krank, dann kann man auch nicht mehr von ihm verlangen, dass er dann Patienten anruft. Aber so weit will ich gar nicht gehen. Ich möchte auch, würde auch gar nicht in der Praxis arbeiten wollen, wo sowas angeordnet werden muss, sondern da sollten wir Sachen, die dann zu unseren Werten und zu unseren Zielen und Sinn und Zweck der Praxis passen, dann auch nutzen. Und dann gehört für mich dazu, ja, auch wenn ich krank bin, kriegen wir es zusammen hin, die Auswirkungen so glimpflich wie möglich ablaufen zu lassen. Und natürlich hat in meinem Kopf jede Therapeutin ein Tablet mit Zugriff auf die Praxissoftware und hat dann auch die Daten der Patienten. Ob jetzt alle ein Diensthandy brauchen, damit sie vom Diensthandy anrufen können, ich glaube, wir haben heute mittlerweile alle Flatrates auf unseren Telefonen, da kostet ein Anruf auch in ein anderes Handynetz dann nichts oder so wenig, dass das, glaube ich, verschmerzbar ist. So. Deswegen wäre das so für mich das Erste. Und dann würde ich so Zeitslots festlegen, wo man sagt, Achtung, ab der Zeit wird in der Praxis angerufen zur Krankmeldung. Und davor, weiß ich, wenn wir jetzt Tablets haben, schreibt man erstmal eine Nachricht in eine Gruppe, dass die Leute das so schnell es geht sehen. Ich glaube, man muss nicht mitten in der Nacht oder Sonntagabend noch irgendjemanden da verrückt machen, dass man krank ist, sondern einfach, also wenn man es in die Gruppe schreibt, finde ich es okay, dann kann ja jeder selber entscheiden, ob er sonntagsabends da noch reinguckt oder nicht. Deswegen finde ich ja auch so Praxis-Messenger-Geschichten, dass man das trennen sollte. Du weißt ja, WhatsApp finde ich sowieso doof. aber es gibt ja so viele WhatsApp-Gruppen. Das finde ich aber immer kritisch, das auch für die Praxis zu benutzen, weil ich glaube, man kann Gruppen ja stumm schalten, aber trotzdem siehst du ja, wenn was in der Gruppe geschrieben wurde. Deswegen finde ich es gut, das zu trennen. Optimalerweise hat man eine Praxissoftware, wo ein Messenger schon drin ist. Oder man sagt einfach, für unsere Praxisdinge nutzen wir einen Messenger, den man im Privaten nie benutzen würde. Aber dann kriegt man es da gut hin. Dann kann man sich da schon mal krank melden. Und wenn die Chefin oder der Chef Bock hat, sonntagsabends noch zu gucken, guckt er halt rein. Grundsätzlich finde ich trotzdem immer gut, wenn man einmal anruft und einmal miteinander spricht. Und ich habe ja vorhin gesagt, wer krank ist, ist wirklich krank. Trotzdem gibt es zahlreiche Untersuchungen, die schon sagen, dass es einfacher ist, sich per SMS krank zu melden, als per Telefonat so. Und auch da guckt in euren Praxen, wie das Gefühl so ist. Wenn ihr das Gefühl habt, es wird viel und das wird irgendwie mehr. Und klar, wenn man eine große Praxis hat und man sieht, oh, da ist eine Kollegin häufig krank oder sind viele Kollegen häufig krank, dann habe ich schon mal gehört, so ein Gespräch im Pausenraum, ach, ich glaube, morgen nehme ich mir auch mal meinen Tag krank. Also so, dass dann die Hürde manchmal ein bisschen runtergeht. Das ist sicherlich psychologisch auch verständlich, aber dass man dann einfach sagt, hey, anrufen und dann ist es total okay.
Im persönlichen Gespräch kann man natürlich auch nochmal die Menschlichkeit nochmal anders übermitteln. Wie geht's dir? Ja. Darf ich fragen? Vielleicht auch in nett formuliert oder in sehr, sehr human formuliert, kannst du schon abschätzen, wie? Ja. Und das ist auch, finde ich, völlig legitim zu fragen, weil eine, ich sag mal, Magen-Darm-Erkrankung ist natürlich etwas anderes, als wenn ich jetzt das ganze Wochenende schon mit Fieber gelegen habe und mein Körper einfach so ist, dass ich mir das nicht zutraue, mit Menschen zu arbeiten. Also auch da so ein Gespür für zu bekommen. Und da finde ich das persönliche Gespräch einfach am schönsten.
Ja. Vielleicht nochmal was ganz juristisch-praktisches. Wenn ihr Termine absagt, kurzfristig absagen, das Thema Ausfallgebühr ist in die Richtung kein Thema. Das habe ich mit Laura gerade durch vor ein paar Wochen von der Praxis aus Nordrhein-Westfalen, wo wirklich anscheinend eine Rechtsanwältin als Kundin da war und die sich fürchterlich aufgeführt hat und einen ganz langen Brief geschrieben hat und hat Laura den in 3 Minuten einfach durchgeguckt und zerpflückt und sagte, nein, das ist einfach kein Thema. Also ja, wenn dem Patienten Kosten entstehen würden durch eine zu kurzfristige Absage, dann muss man die tatsächlich entstandenen Kosten bezahlen. Was weiß ich, eine Busfahrkarte zur Praxis oder die 10 Kilometer a 30 Cent, das sind entstandene Kosten, wenn der Patient in der Praxis steht. Aber selbst wenn der Patient sich zum Beispiel frei oder Urlaub genommen hat, dann ist das definitiv in die Richtung kein Thema.
Und andersrum, wer jetzt sagt, Patienten sagen bei uns ganz schön häufig ab, kurzfristig und es kommt zum Ausfall. Glaube ich, haben wir doch auch schon eine Podcast-Folge zum Thema Ausfallgebühren, wenn Patienten sich, glaube ich, krank melden.
Ja. Ja, und vielleicht schon so als erste schnelle kleine Lösung, Videotherapie. Also wenn Patienten krank sind, Videotherapie machen. Weil ganz oft ist man ja nicht so doll krank, dass man gar nichts machen kann. Und bevor dann ein Termin ausfallen muss, oder der Patient, auch dann kann der Patient wieder entscheiden, möchte ich eine Ausfallgebühr bezahlen oder kriege ich es hin, 20 Minuten Physio oder eine halbe, dreiviertel Stunde Ergo und Logo dann tatsächlich per Videotherapie zu machen.
Fällt dir jetzt noch ein schneller, letzter Satz ein, den du unbedingt loswerden möchtest?
Ich würde präventiv noch was loswerden wollen. Mhm. Also, was können wir in der Praxis dafür tun? Das wäre auch nochmal, ist auch nochmal ein Podcast-Thema. Gesundheit, Mitarbeitergesundheit. Also, was können wir dafür tun, dass Mitarbeiter wirklich gesund bleiben? Also, Sport anbieten, Kurse bezahlen, gesunde Ernährung in der Praxis zum Thema machen. Also, schreibt euch das Thema Prävention mit auf die Fahnen, dass ihr auch sagt, hey Leute, ich erwarte nicht nur von euch, dass ihr gesund bleibt, sondern ich tue auch was als Chefin oder Chef dafür.
Ich finde, dazu gehört sowieso die Arbeitslast in einem ausreichenden Maß zu halten. Also wir alle in der Therapiebranche haben wahrscheinlich unfassbar lange Wartelisten, unfassbar viele Patientenanfragen. Wie kann man die Praxis, das Praxisteam möglichst schützen vor diesem Druck, immer noch mehr, immer höher, schneller weiterzumachen, sondern da eine gute Struktur reinzubekommen? Ich finde, das ist so ein sehr, sehr wichtiges Thema, was nicht unter den Tisch fallen darf, nur weil es stressig ist im Praxisalltag.
Deswegen, ich glaube, womit wir angefangen haben, das fasst es ganz gut zusammen. Kopf anlassen, also nicht kopflos werden und wer es eilig hat, gehe langsam.
Ja.
Vielen Dank, Svenja. Ich freue mich auf den nächsten Podcast.
Vielen Dank, Björn. Bis zum nächsten Mal.
Tschüss.
Das war OP Podcast. Der Podcast rund um Therapie und Praxis. Wir sprechen über Praxismanagement, Teamführung und über die digitale Zukunft der Heilmittelbranche. Immer donnerstags kannst du eine neue Folge hören. OP Podcast erscheint bei Spotify, Apple Podcasts und YouTube. Folg uns und teil uns auf LinkedIn, Instagram oder Facebook und hinterlass uns deinen Kommentar und deine Bewertung. Bis zum nächsten Mal.